Alle Vorträge am Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und in eine weitere Sprache übersetzt. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit Hashtag C3Lingo. Eure ÜbersetzerInnen für diesen Talk sind Pink Dispatcher und Höldur. Ja, hallo zusammen, könnt ihr mich hören? Ja, danke, dass ihr da seid. Ich bin Luca, das ist Rokaya. Wir sind beide Forscher an der EPFL. Ja, hallo. Wir wollen uns über die Ähnlichkeit von Binärfiles unterhalten. Nicht mit Pokémon-Binaries, sondern mit Elf-Files. Das ist ein sehr schwieriges Problem. Sieht aber aus, als ob sich keiner wirklich darum kümmert. Und darum sind wir heute hier. Unsere Idee ist, machen wir hier auf Android? Wie können wir binäre Ähnlichkeiten unter Android analysieren und Custom Patches in Android Libraries detektieren? Bevor wir ins Thema gehen, wollen wir noch ein paar Sachen erklären, die euch helfen, zu verstehen, warum wir ein paar Dinge gemacht haben. Mein Psychologe sagte, ich sollte nicht alles, was in meinem Leben so passiert, an mein ADHD attributieren. Fakt 2, ich vertraue keinem Psychologen. Und das dritte ist der Grund, warum das ganze Projekt so ein bisschen abgeschweift ist. Lasst uns einfach den ersten Schritt niemals überspringen. Ansonsten wirst du in einer ganzen Menge Rabbit Holes stecken bleiben. Es gab bereits ein Projekt im Jahr 2021. Es hat sich die 200 beliebtesten Bibliotheken angesehen. Und darunter fallen unter anderem exportierte globalen Variablen, globale Funktionen etc. Und all diese Informationen können benutzt werden, um herauszufinden, ob Libraries aktuell sind oder eben nicht. Wir wollten nicht nur die 200 beliebtesten Bibliotheken untersuchen, sondern wir wollten mehr als das erreichen. Wir werden ein paar sensible Bereiche anfassen. Wir werden unter anderem über JavaScript, Academy und wir haben versucht, es zu vermeiden, aber wir werden auch ein bisschen über Machine Learning sprechen. Wir fangen damit an, euch mal zu erklären, wie unser Datensatz aussieht. Wir haben uns ein großes Sample gewählt. Wir wollten alle Apps aus dem Google Play Store herunterladen, die mindestens 10.000 Downloads aufweisen. Ich habe das Ganze auf einem Server laufen lassen und es stellte sich heraus, dass ich alles heruntergeladen habe, inklusive F-Droid, AppChina. Es ist ein gigantischer Datensatz. Wenn hier jemand von der Universität in Luxemburg anwesend ist, es tut uns leid. Wir haben sehr viele Daten heruntergeladen. Wir haben uns hier auf ZIP-Files konzentriert. Wir können die einzelnen APKs herunterladen und entpacken. Und weil diese gezippt sind, spart man damit eine ganze Menge Bandbreite. Leider ist unsere Platte nicht groß genug, um alles zu speichern. Und deswegen waren wir ein bisschen lazy und haben BTRFS Convert benutzt. Wir haben uns entschieden, diese Warnung zu ignorieren. Wir haben ein wenig Dateikorruption beobachtet. Und das ist eine der ersten Dinge, die wir gelernt haben. Wir werden hier in diesem Talk erklären werden. Das erste Takeaway ist, du bist nicht wirklich intelligenter als das Tool und solltest immer dem MarchWiki folgen. Die Verteilung der Datensätze erstreckt sich über 8,5 Millionen Apps und wir konnten ungefähr 1 Million einzigartige Binaries aus diesen Libraries extrahieren. Die Top 5000 Binaries haben etwa 77,4% aller nativen Bibliotheken ausgemacht. Und wir fanden wenig customisierte Bibliotheken. Es stellt sich heraus, alles war mehr oder weniger dasselbe. Wir haben 4 unterschiedliche Dinge ausprobiert.
Also manche sind mehr gesetzestreu als andere. Und wir haben mit den Gesetzestreuen angefangen, lawful. Und das ist, was der akademische Forschung sagt, dass wir machen sollten. Und das habe ich in den letzten 4 Jahren gelernt. Und jetzt übergebe ich an Lucaya, die den weiteren Talk übernimmt.
Okay. So, as Lucas said,
wie Lukas gesagt hat, müssen wir auch über Machine Learning sprechen, denn es gibt mehrere der Forschungspapers, die rausgekommen sind über Binary Similarity, benutzen Machine Learning. Aber wir sind keine Experten in Machine Learning. Aber was wir versucht haben mit Machine Learning, hat nicht funktioniert. Und wir haben gemerkt, dass die Tools nicht wirklich fertig waren zum Einsatz und wir mussten die wirklich noch patchen, damit sie mit unserem Datensatz funktionierten. Und es gibt ganz viele Papers, die über die Gleichheit und Unterschiede von Binaries sind. Einige sind älter, einige sind neuer und benutzen NVIDIA-GPUs. Und jetzt reden wir erstmal über Oldschool Machine Learning. Früher hieß Machine Learning noch Machine Learning und nicht KI. Und es war irgendwie aufregend und man ist noch nicht zusammengezuckt, immer wenn man das gehört hat. Und erinnert ihr euch noch dran? Erinnert ihr euch an Word2Vec? Und das hat versucht, linguistischen Kontext zu extrahieren aus den Wörtern und es in einen Vektorraum zu überführen. Und es gab jede Menge von diesen Papers, die das Gleiche gemacht haben. Aber die haben es nicht mit Wörtern gemacht, sondern haben es mit Assembler-Code gemacht und hat Funktionen auf Vektoren übertragen im Dimensionsraum. Und wir können, wenn wir Ähnlichkeit untersuchen, ob die Vektoren nah beieinander sind. Und wenn wir eine Funktion loginfo benutzen und logError, dann sind die wahrscheinlich sehr ähnlich. Und die Vektoren, auf die die abgebildet werden, sind sich sehr ähnlich. Die haben eine sehr ähnliche Kosinusähnlichkeit. Und wenn es andere Funktionen sind, dann sind die weit entfernt, weil sie nicht, Funktionen nicht ähnlich sind. Und das erste war asm2vec und es ist schon relativ alt, von 2019. Das ist in der Machine Learning Welt ist das sehr alt. Und es konvertiert Assembly-Funktionen zu Feature-Vektoren und wir können Word2Vec nicht direkt benutzen, weil die natürliche Sprache von links nach rechts liest und man muss den ganzen Satz verstehen. Und wenn man mit Assembler-Code, wenn man damit zu tun hat, dann muss man den ganzen Code verstehen und man muss einen Control-Flow-Pfad rausfinden und damit kann das Modell dann die Struktur des Programms besser erkennen. Es benutzt nur die CPU und Machine Learning, was nur CPU braucht. Das heißt, braucht nur wenig Hardware und braucht nur 3 Cent pro Stunde. Wir haben herausgefunden, dass das ist gesetzestreu und gut. Und der zweite Approach war, auf den AI-Hype-Zug aufzuspringen mit JTrans. Und das ist von 2022. Es benutzt eine Transformer-Encoder-Architektur, die besser geeignet ist, um Assembler-Code zu verstehen. Es ist jump-aware, das heißt, es kann sehen, von wo nach wo der Control-Flow springt. Das heißt, es ist etwas teurer als ASM2-WEC. Es braucht 8 NVIDIA-GPUs und 768 GB RAM in dem Original-Paper. Und das kostet ungefähr $2.73 pro Stunde. Und das ist 91 Mal so teuer wie ASM2-WEC. Und um zu sehen, wie diese Methoden, wie gut die funktionieren, und in diesem Paper wurde derselbe Source Code untersucht mit O2 und O3. Und in Blau kann man sehen, JTrans ist besser als alle anderen Modelle. Und kurz dahinter kommt ASM2-WEC in Rot. Aber es gibt etwas Interessantes hier. Wenn die Datenmenge viel größer wird, dann wird die Leistung immer schlechter. Und wir haben ziemlich viel Daten hier, sehr viele Funktionen. Und wenn wir das auf dem ganzen Datensatz benutzen, bekommen wir überhaupt Ergebnisse. Aber wir haben herausgefunden, dass wir es überhaupt nicht auf unseren ganzen Datensatz loslassen können, weil es so teuer ist. Für 350 Binaries, 3,5 Millionen Funktionen, brauchen wir 12 Stunden dafür. Das heißt, wenn wir es mit unserem Datensatz von 1 Million Libraries benutzen würden, dann würde das 38 Jahre dauern. Und wir würden gerne irgendwann die Universität abschließen. Das heißt, das ist nicht möglich. Das heißt, wir haben zwei Probleme. Bekommen wir überhaupt irgendeine Leistung raus, irgendeine Performance? Und das Zweite ist, werden wir wirklich Ergebnisse kriegen, wenn wir die Modelle so lange laufen lassen? Das heißt, letztendlich haben wir entschieden, dass das Problem unser Datensatz ist, der ist viel zu groß. Und
ja, Machine Learning Papers sind wie Disney-Filme, jeder mag sie, aber den Rest habe ich nicht verstanden. Wir sehen uns nun die chaotischen Methoden an. Als wir die Machine Learning-Dinge ausprobiert haben, dann sind wir auch wieder in eine ganze Menge Rabbit Holes reingefallen. Wir haben eine Menge interessante Dinge herausgefunden, wurden aber immer wieder abgelenkt. Wir haben uns ein paar Statistiken angesehen. Das hier ist ein Plot über wie viel Code die Bibliotheken gemeinsam haben. Wenn wir uns ein bisschen reinzoomen und die Libraries ansehen, die in mehr als 10.000 Apps benutzt werden, dann stellen wir fest, dass in diesem Plot der Graph horizontal verläuft. Da sind Stufen zu sehen. Entwickler typischerweise laden einfach nur ein Tarball herunter, integrieren das in ihre Applikation und dann fassen sie dieses Tarball nie wieder an. Und viele Entwickler tun das. Und es hat uns eine ganze Menge Zeit gekostet, herauszufinden, wo diese ganzen Tarballs herkommen. Und stellt sich heraus, dass es sich um das Maven Central Repository handelt. Wenn du eine App baust, dann benutzt du typischerweise Gradle. Auch wenn man mit Android Studio benutzt, dann ist das auch nur ein gigantischer Wrapper um Gradle herum. Du kannst hier sehen, dass hier die Dependencies definiert werden. Und sobald du die URL besuchst, die da unten zu sehen ist, dann kannst du hier sehen, welche Files dahinter versteckt sind. Zum Beispiel das .arr-File, was eigentlich nur ein ZIP-File ist, und das POM-File, was nur Metadaten enthält, in denen drin steht, ob man jetzt noch mehr Files herunterladen muss. Hier sind die Versionen hinterlegt, hier ist die URL hinterlegt. Was auch toll war, ist das Maven Package-Verzeichnisse auflisten kann. Und wir könnten eine Datenbank aufbauen und darüber herausfinden, dass die meisten Dateien tatsächlich aus Maven kommen. Wir können also Maven tatsächlich sehr stark vertrauen. Wir brauchen eigentlich keine Heuristiken anwenden, sondern können die Daten direkt verwenden. Wir haben hier also einen Trust Anchor erhalten, auf den wir uns verlassen können. Und auch das ist eigentlich nur so ein Gateway hin zu anderen Rabbit Holes. Wir haben uns daher mal React angesehen. Das ist eines der beliebtesten Pakete. Ihr könnt hier sehen, dass die Versionsnummern so bei 0.20.1 aufhören. Und danach folgt ein großer Schritt hin zu Version 0.7.1. Und das ist jetzt 2 Jahre alt. Ich möchte euch ein bisschen was über die Tragödie hinter React Native erzählen und warum dieses System so schlecht ist. Es ist eigentlich eine sehr, sehr weit verbreitete Bibliothek. Es hat im Januar 2016 begonnen, als ein Entwickler ein Markup-File auf GitHub hochgeladen hat. Weil es sehr, sehr mühselig ist, seine Artefakte hochzuladen. Und habe ich nicht verstanden. Typischerweise benutzen Entwickler meistens NPM und wir sollten damit aufhören. Einer der Gründe, warum er gesagt hat, hier sind 3,7 Megabyte von Node-Modules. Merkt euch das mal für später. Switch.
Und Developers bewegen sich schnell und machen viele Sachen kaputt. In diesem Fall haben sie sehr viel kaputt gemacht. Leute haben immer noch Issues dafür aufgemacht, viele Jahre später, weil es so kaputt ist. Und die haben eine andere Version erwartet und nicht mal hat es aktualisiert. Und alle haben die letzte Maven-Version benutzt, 0.71, die letzte, die aktualisiert wurde. Und über die Zeit wurde es immer schlechter. Und jemand hat eine React Native-Version veröffentlicht im JS Center. Und es gab ganz viel Drama und angeblich war diese Version auch nicht bösartig, sondern war vom originalen Developer. Und jedenfalls die Geschichte endete 2 Jahre später, als Facebook einfach alle diese Konversation gelockt hat. Und die Version gibt es auch auf NPM. Und in NPM haben wir die meisten bekommen, außer den letzten 2 Jahren. So, was ist in den letzten 2 Jahren passiert? Die Geschichte von React ist noch nicht zu Ende. Es gab einen zweiten Krieg gegen die eigenen Benutzer. Und leider gab es einen anderen React-Entwickler, der hat behauptet, dass die 3,7 Megabyte, 2 Jahre alt, ist nicht mehr richtig. Es hörte sich eher sah aus wie 126 Megabyte. Und das ist natürlich viel zu groß, weil der NPM hat die Pakete nicht mehr akzeptiert. Nicht, weil es ein striktes Limit gibt, sondern so, wie man es über die Registry uploadet, ist ganz kompliziert. Und die machen Base64 über den ganzen Tarball und benutzen dann das in einer Put-Query. Und der Webserver nimmt es einfach nicht an, weil es viel zu groß ist. Das ist nicht so, wie es sein sollte. Aber nach vielen Monaten hat der React-Entwickler ges sich gedacht, dass die beste Möglichkeit war, wieder nach Maven zurückzugehen und es unter einem anderen Namen. Und deswegen sehen wir diese Versionsnummer nicht mehr und macht damit alle Bildsysteme kaputt wieder. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Wir haben den neuen Namen gefunden und haben jetzt die fehlenden Versionen auch. Und jetzt haben wir eine viel größere Erkennungsrate von 60%. Das ist schon wirklich wahnsinnig, dass 30% der Versionen von React sind. Und man sollte wirklich auch in den Kaninchenbau absteigen und wirklich sich nicht an den Plan halten, sondern auch mal auf die Abwege gehen. Manchmal lohnt es sich. Und weil wir uns durch so viel durchgewühlt haben, haben wir auch viel mehr Statistiken, wie viele Native Libraries es wirklich gibt. Ein Beispiel zum Beispiel, erinnert euch an die GIF Library von vorhin, die ist von 2019. Und immer wenn man ein bestimmtes GIF anzeigt, dann, also WhatsApp benutzt ihr auch. Also wie viele Apps haben immer noch dieses Problem mit dieser Library? Wie viele haben die nicht aktualisiert? Wir haben 44.000 Apps, die diese Bibliothek benutzen. Und die ist 6 Jahre alt. Und ist das 87% sind immer noch verwundbar, 78%. Wenn man heute auf den Play Store kommt, ist es ein bisschen besser. Es ist immer noch 58%. Aber im Prinzip sind alle noch verwundbar. Ganz bekannte Apps zum Beispiel mit ganz vielen Millionen Downloads. Und das Schlimmste ist Update News für Samsung, das viele nicht mal kennen. Und das ist vorinstalliert auf vielen Devices und hat 403 Millionen Downloads. Aber wenn ich euch den Package-Namen sage, wisst ihr wahrscheinlich nicht, was es ist. Das ist t-axel-springer.jana.zero-page. Und das sind diese Leute, die vom Springer Verlag. Und die haben diese verwundbare Bibliothek noch drin. Und das ist exploitable, ist nicht exploitable, aber und die GIFs, nur die GIFs, die schon enthalten sind, werden angezeigt. Deswegen, naja, aber Murphy ist, das ist keine Entschuldigung, weil es sich ändern könnte und dann die GIF-Library für was anderes benutzt wird und dann ist es doch exploitable.
Never. Takeaway Nummer 5 ist, niemand updatet jemals Bibliotheken. Mit Maven ist das eben sehr, sehr schlimm. In Maven werden Updates überhaupt nicht überprüft. Und das war eben der dritte Ansatz. Wir haben auch noch einen weiteren, der ist böse, wie ihr bald verstehen werdet. Die Idee stammt aus einer Zeit, als wir noch ein anderes AI-Tool benutzen wollten. Es wird MLM genannt. Es ist leider nicht zugänglich zu chinesischen Menschen. Es ist ein bisschen seltsam, dass wir nicht alle Libraries in FFmpeg erkennen konnten, was ein bisschen seltsam ist, denn wir haben hier sehr viele Strings gefunden, anhand deren die Library eigentlich identifizierbar gewesen sein müsste. Die meisten Binärtool gucken nicht auf die Daten, sondern die gucken sich hauptsächlich den Code an. Und kryptografische Primitive sind natürlich super wichtig zu entdecken und deswegen müsste man auch in die Daten gucken. Was, wenn wir den dümmsten Binär-File-Algorithmus entwerfen würden, der möglich ist, und lass uns mal nur die Strings ansehen. Ja, was soll denn schief gehen? Und
I can show it to you now.
Lass mich nachsehen, ob ich euch das zeigen kann.
Yes, so
ja, in diesem Verzeichnis habe ich ein Bins-Verzeichnis und da habe ich eine Handvoll Hashes. Das sind ältere Versionen der GIF-Library, die ich vorhin mal gezeigt habe. Das sind ungefähr 2 Megabyte. Und ich habe hier auch ein Skript, das die Hashes in die korrekten Versionen übersetzt. Und ihr seht hier so diverse Versionsnummern. Und schauen wir mal, ob ein dummes Bash-Skript herausfinden kann, wer denn der nächste Treffer ist zwischen 2 solchen binären Dateien. Ich habe hier an der Stelle ein paar zusätzliche Anforderungen an das Bash-Skript. Die erste Einschränkung ist, dass wir nur die Core-Utils benutzen. Wir wollten den aktuellen Zeitgeist treffen. Und wir wollen es in weniger als 60 Sekunden implementieren. Live. Vor euren Augen. Ja, ich werde das jetzt versuchen, in weniger als 60 weniger als 60 Sekunden zu bewerkstelligen. Ich kann es natürlich nicht versprechen. Lasst mich ein random Script öffnen, einen Timer aufmachen und lasst uns das einfach mal ausprobieren. Also, okay, das erste ist, wir machen uns ein temporäres Verzeichnis. Wir speichern uns hier den Rückgabewert von Strings, sortieren das und entfernen den Basename. Und wir packen das in den Hintergrund, damit wir ein bisschen schneller sind. Und jetzt machen wir hier eine Vorschleife. Wir passen auf, dass wir das Skript und die Binaries nicht gegen sich selbst vergleichen, was ein dummer Fehler wäre. Hier hören leider meine Bash-Parsing-Fähigkeiten auf zu funktionieren. Ich habe hier was vergessen.
Sorry? Never mind. What did you say? I'm inside the wrong directory.
Ah, ich bin im falschen Verzeichnis. Du hast recht. Ich hatte ein bisschen Sorge hier. Das CCC-Publikum lässt einen hier keine Fehler machen. Und ja, los geht's. Wir waren ein bisschen langsamer an dieser Stelle, aber lass uns mal annehmen, dass das nie passiert ist. Wir prüfen jetzt, ob das korrekt ist, und wir lassen das Skript jetzt über unser Versionskonvertierungsding laufen. Und wir haben die 1.1.4, die sehr nah an der 1.1.6 dran ist, die 1.2.8, die sehr nah an der 1.2.9 dran ist. Also das scheint zu funktionieren. Jetzt kann man das auch auf andere Tools mit anderen Tools vergleichen. Wir haben drei kleine Benchmarks laufen lassen. Die eine ist die GIF-Bibliothek, die ich euch gezeigt habe. Die ist relativ klein. Ich habe sie euch gezeigt, 2,2 Megabyte. Das andere ist LibSignal. Wir haben uns alle Versionen von LibSignal von Maven genommen. Das ist fast ein Gigabyte an Code. Und dann haben wir noch die LibVLC, die echt groß ist mit 5,8 Gigabyte. Was wäre denn am nächsten an der 1 dran, an der 1, was, 1, 2, 4? Ja. Ja, nun, lasst uns die unterschiedlichen Ansätze vergleichen. Auf dem kleinen Datensatz, dem GIF-Datensatz, hat der erste Ansatz gut funktioniert mit 85% Korrektheit und kleiner als eine Minute Laufzeit. Die Bash-Version hat uns 83% gegeben und der etwas größere Benchmark, also all diese Benchmarks wurden gegen die Ground Truth verglichen, der etwas größere Benchmark ist fast eine Stunde lang und wir kommen hier auf etwa 11%. Die 22% kommen dadurch zustande, dass während wir die Analyse durchgeführt haben, sind wir auf ein Paper gestoßen, und wenn wir da die kleinen Funktionen rausfiltern, dann verdoppelt sich hier unsere Quote. Beim nächsten Test dauert ein bisschen länger, hat etwas bessere Trefferquote. Und wenn wir uns jetzt diesen einfachen Strings-Vergleich anschauen, dann haben wir eine Trefferquote von 93% und eine Laufzeit von kleiner als einer Minute. Bei LibVLC sieht es leider nicht ganz so gut aus. Der erste Test geht direkt zum OOM-Killer. 32 GB in der Maschine waren nicht groß genug. Der nächste war bei 23 Stunden. Es hat immer mehr als 24 Stunden benutzt und deswegen haben wir davon Abstand genommen. Und die Bash-Variante mit den String-Vergleichen dauert wieder ungefähr eine Minute und hat eine Trefferquote von 61%. Natürlich ist die Bash-Version irgendwo nicht ganz ernst gemeint. Wir brauchen an der Stelle einfach bessere Benchmarks. Vielleicht funktioniert künstliche Intelligenz nur mit künstlichen Benchmarks. Und ja, das war es im Wesentlichen. Das ist alles, was wir euch heute zeigen wollten. Danke, dass ihr zugehört habt, und jetzt beantworten wir auch gerne noch ein paar Fragen.
Ja, fantastisch. Vielen Dank. Es ist noch etwas Zeit für Fragen. Gibt es Fragen?
Alright, yeah. So, you mentioned that you were.
Du hast gesagt, dass ihr ganz viele APKs runtergeladen habt und
download of APKs from App Store, Play Store, Google Play Store, yeah.
Ja, wir die Files vom Play Store runterladen ist leider echt schwierig. Es gibt andere Play Stores, es gibt Stores, die nur von Universitäten verfügbar sind. Und wir haben hier diese Datenbank, nach der gefragt wurde, nicht. Hast du auch ein paar AI-Frameworks angesehen, die sich nicht nur auf die Strings stoßen? Ja, das haben wir gemacht. Es stellte sich heraus, dass wir da besser gewesen wären, als nur auf die Strings zu gucken. Aber das Problem war, dass die Anzahl der Tokens sehr begrenzt war. Das Vokabular für diese Tools wäre einfach zu groß geworden. Und nein, das haben wir uns also leider nicht angesehen. Es ist aber möglich, dass es da bereits Untersuchungen gibt. Kann man das auch auf iOS anwenden? Habt ihr euch das angesehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da dasselbe Phänomen auftritt. Ich weiß nicht, wo die iOS-Applikationen veröffentlicht werden. Ich habe da keine Erfahrung mit, aber ich würde eigentlich zu 100% erwarten, dass wir da dasselbe Outdated-Problem erwarten. Apple hat eine striktere Policy, was das aktuell Halten von Apps angeht. Viel strikter als im Play Store, aber ich würde ähnliche Zahlen erwarten. Es sieht aus, als ob dein einfaches Bash-Skript die State-of-the-Art-Benchmarks veröffentlicht hat. Kannst du dir vorstellen, daraus ein Paper zu machen? Nein, die Bash ist eigentlich eher als Witz gedacht. Wenn du dann noch eine halbe Stunde investierst, dann kannst du die Performance mehr verdoppeln. Aber diese binär Similarity KI-Lösungen verwenden auch andere Ansätze und vielleicht sollte man die Bash einfach komplementär benutzen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man die Machine Learning Ansätze verbessern und reparieren würde, dann würden wir deutlich bessere Ergebnisse bekommen. Ich denke aber nicht, dass wir da mehr rausholen können, als wir euch gezeigt haben. Es war ganz nett für diesen Talk, das zu machen. In praktischen Anwendungen von Binärfile-Erkennungsmechanismen, kann man da auch etwas fancyere Analysen. Ich habe nicht alles verstanden, Entschuldigung. Es ist relativ einfach, alle diese Systeme auf irgendeine Art und Weise zu überlisten. Es gibt ein paar schwer erkennbare Phänomene, bei denen es nicht sehr leicht ist, die Versionen individueller Bibliotheken zu erkennen. Aber bislang war das in den Systemen, die wir betrachtet haben, nicht notwendig. Ich glaube nicht, dass das schwierig wäre.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Wie habt ihr entschieden, ob es eine echte Verwundbarkeit ist? Oder habt ihr Tools dafür benutzt oder habt ihr eine Reachability und Exploitability analysiert? Ja, wir haben
eine Samsung-App untersucht. Wir haben keine automatischen Spezialtools benutzt. Für bestimmte Apps funktionieren sie gut. Für die kleineren, die so 1 bis 2 Megabyte groß sind, kann man das an der Stelle von Hand machen. Wir wollten uns ansehen, inwieweit wir diese Ansätze verwenden können. Wir wissen aber nicht, was für einen Impact das haben wird. Aber bis jetzt müssen wir das eigentlich von Hand machen. Habt ihr ein paar von diesen Apps an die Entwickler reported, um zu sehen, ob die darauf reagieren? Wir haben, als wir das mit dem Projekt begonnen haben, auch die Mail-Adressen der Entwickler bekommen, um sie darüber zu informieren, dass es hier ein Problem gibt. Unsere Universität wird uns nicht erlauben, hunderttausende E-Mails zu verschicken. Um ehrlich zu sein, ich fühle mich da auch nicht wirklich schlecht mit, weil in einigen dieser Fälle die Responsible Disclosure war bereits vor 6 Jahren. Wir werden wahrscheinlich wenige der Entwickler davon überzeugen können. Es ist natürlich auch im besten Interesse von Samsung, dass ihre App an dieser Stelle auch repariert wird.
Habt ihr Pläne, rauszufinden, indem wir vielleicht auch obfuscated source angucken? Habt ihr Pläne, rauszufinden, was diese 8% Libraries sind, die ihr nicht gefunden habt, die obfuscated Binaries? Nein, wir haben keine Pläne dafür wirklich. Jede automatische Analyse stirbt wirklich bei dieser Menge an Daten, die wir haben. Und etwas ganz Einfaches vielleicht, dann würde es vielleicht funktionieren, aber eines der Probleme von diesen Machine Learning Modellen ist, dass das Preprocessing, das hat alleine schon vielleicht 5 Stunden für die VLC Library on JTrans und für 100 Binaries ist das dann doch ziemlich viel. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel wir wirklich würden machen können, aber wir haben wirklich noch keine Pläne im Moment in diese Richtung.
Thank you so much.
Vielen Dank für den Vortrag nochmal. Und das war die...